Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Ich hatte noch nie einen Gast, der eine Zauberprüfung abgelegt hat und Mitglied des magischen Zirkels ist. Heute ist es soweit und da freue ich mich sehr drüber. Ich begrüße Thomas Grünfelder, aka Campo Verde. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Und zwar nicht unsichtbar oder sowas, sondern wirklich in Person. Der magische Zirkel. Das klingt ja irgendwie ein bisschen nach Hogwarts und Harry Potter, aber den gibt es wirklich in Deutschland, oder? Den magischen Zirkel?
Ja, ich glaube, Hogwarts beschreibt es ganz gut, genau. Ja, gibt es in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, eigentlich auf der ganzen Welt.
Was ist das?
Das ist letztendlich ein Verein von Zauberern und Zauberinnen, die sich zusammentun, ja, zur Pflege der Zauberkunst. Und in jeder größeren Stadt, auch hier in Deutschland oder Region, gibt es dann verschiedene Ortszirkel. Und da trifft man sich dann zwei oder auch dreimal im Monat
so
und
oft.
Tauscht sich über die Zauberei aus.
Weil die sich verändert, die Zauberei, ja? Weil man immer dazu lernen kann.
Ja, also die Zauberei verändert sich natürlich auch, passt sich an, ne, an zum Beispiel die digitalen Technologien. Aber es geht letztendlich darum, dass man einen Ort schafft oder anbietet zum Austausch, dass man etwas ausprobieren kann, auch seinen Kollegen.
Das klingt sehr ernsthaft, das finde ich interessant. Und die sind auch nur, man kommt auch nur über eine Prüfung rein, ne? Was war das Schwerste an Ihrer Zauberprüfung?
Ja, ganz genau. Also die Aufnahmeprüfung beim magischen Zirkel besteht aus einem theoretischen und praktischen Teil. Also es geht auch darum, ne, man möchte Leute anziehen, die es ernst meinen mit der Magie, mit der Zauberei. Und man muss theoretisch so ein bisschen was über die Zaubereigeschichte lernen, aber auch über verschiedene Griffe, ne, so die Grundgriffe der Magie. Und dann muss man auch noch auftreten, genau. Aber ich habe es zum Glück mit Bravour bestanden und bin immer sehr gerne sozusagen beim magischen Zirkel dabei, bei verschiedenen Veranstaltungen. Genau, ist ein schöner Ort.
Ist ein schöner Ort und eben, wie wir jetzt schon mitgekriegt haben, Zaubern ist alles andere als nur einfachste Unterhaltung. Tobias Grünfelder forscht außerdem zu kultureller Zusammenarbeit an der Zeppelin-Universität in Ludwigshafen. Und auch da spielt die Zauberei durchaus eine Rolle. Wie das alles zusammenpasst, das erfahren wir hier bis 10. Unser Gast ist Tobias Grünfelder. Der hatte als Kind einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Das ehrlich gesagt muss aber überhaupt gar nichts bedeuten. Ich hatte nämlich auch einen Zauberkasten als Kind. Viele Hörerinnen und Hörer haben das wahrscheinlich auch. Ich bin aber über diese typischen freundlich belächelten Familienfestvorstellungen nicht rausgekommen. Da war, glaube ich, auch immer mehr... Da war nie echte Begeisterung zu spüren in meinem Publikum, muss ich sagen. Bei Ihnen war es lieber auf den ersten Blick, ja? Und dann üben, nehme ich an. Oder das unterscheidet uns zwei wahrscheinlich. Üben.
Ja, Übung macht den Meister. Und auch in der Zauberei erstmal das Üben für sich selber, ne, sei es vorm Spiegel. Und dann muss man auch viele Kunststücke muss man wirklich auch vor dem Publikum üben. Ne? Also wie reagiert das Publikum? Wo schauen die in welchem Moment auch hin? Also... Ja, das ist, wenn man das erste Mal vielleicht ein Zauberkunststück aufführt, läuft es vielleicht noch nicht ganz so gut, aber man muss sich trauen, ne?
Was ist Zaubern? Also können Sie beschreiben, was ist das Wichtigste beim Zaubern?
Was ist das Wichtigste beim Zaubern?
Was
muss man können? Also ich glaube, es hilft eine gewisse Ruhe. Man muss natürlich lernen, sich in das Publikum hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie sehen die, wie blicken die zum Beispiel jetzt auf die Bühne, ne? Wie muss ich mich positionieren. Und man muss, glaube ich, selber dran glauben manchmal. Man muss, glaube ich, wirklich, dann wirkt die Zauberei wirklich echt, ne? Wenn man selber dran glaubt, oh, da schwebt jetzt etwas oder da verschwindet etwas.
Genau. Also hier schwebt auch gleich etwas oder verschwindet, also ich weiß es nicht, weil ein Zauberer hat natürlich auch was zum Zaubern mitgebracht. Ich sehe die obligatorischen Hasen
genau.
Im Studio.
Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe ein paar Hasen mit hier für Sie. Ich habe zwei kleine, also sind keine echten Hasen, sonst hätten wir jetzt gleich den Tierschutz hier. Ich habe zwei kleine Stoffhasen oder Schaumstoffhasen dabei.
Bin sich klein, 5 Zentimeter groß.
Genau. Und das Schöne, für mich sind die Hasen eigentlich eine schöne Metapher auch vielleicht für, ne, die erscheinen aus dem Nichts, aus dem Zauberhut. Mhm. Vielleicht eine Metapher für Ideen, ne? Die springen durch die Welt. Manchmal weiß man auch nicht, wo eine tolle Idee herkommt. Und ich bin davon überzeugt, wahre Größe kommt heutzutage vom Teilen und Loslassen von Informationen und nicht nur vom Bewahren oder, ne, Festhalten von Informationen.
Okay, dann mal los.
Also ich habe zwei Hasen. Ein Hase ist jetzt gleich für Sie. Also ich nehme einen Hasen, zack, den halte ich jetzt gut fest. Und das ist Ihr Hase.
Ja.
Kurz festhalten. In die Hand rein.
Ich soll ihn verstecken.
Also
ich quetsche ihn jetzt.
Ja. Der verschwindet jetzt in der Hand. Der löst sich jetzt so langsam auf. Ich schnipse einmal. Können Sie spüren, wie er schon verschwunden ist oder ist er noch da?
Ich habe das Gefühl, er ist noch da.
Ja, das ist, wie gesagt, manchmal Ideen, weiß man nicht, ne, wo die auftauchen. Achtung, mein Hase, ne, den ich hier in der Hand hatte.
Der Hase ist weg.
Mein Hase ist verschwunden und dann machen Sie nochmal langsam und vorsichtig Ihre Hand auf.
Ja. Da sind wirklich zwei drin.
Da sind zwei, ne? Also zwei Hasen, die zusammen und wir machen es gleich nochmal. Also zwei Hasen. Nochmal beide festhalten.
Ich wünschte jetzt, Sie könnten das sehen. Also ich quetsche jetzt meine beiden Hasen
zusammen,
ganz doll
also
in die Hand.
Ideen, die und die Idee. Geballt zusammenkommen und dann wieder mit ein bisschen Zauberei. Ich schnipse noch einmal und langsam nochmal die Hand aufmachen.
Die Hand aufmachen. Und es werden immer mehr, um Gottes Willen. Also wir haben jetzt hier mindestens 4, 5 Hasen in meiner Hand. Vier Hasen in meiner Hand. Also der Zauber hat geklappt. Und ich habe wirklich die ganze Zeit meine Hand zugehalten und hatte am Anfang genau einen Hasen in der Hand. Ja, das ist jetzt, unser Redakteur kann durch eine Scheibe zugucken, der kann das alles bestätigen, was ich hier jetzt gespürt habe. Ich bin noch ganz aufgeregt. Wie lange dauert das, so einen Trick einzustudieren?
Also manche Zauberkunststücke, das geht schneller, ne, um die zu lernen. Manche, das dauert dann, ne, über Wochen oder Monate, bis man das perfektioniert. Das hängt immer, ne, von dem konkreten Kunststück dann ab.
Sie verraten jetzt natürlich nicht, was das ist, ne?
Nein, das darf man natürlich nicht.
Das darf man nicht, ne? Genau. Ja, das ist das. Wann sind Sie über dieses Familienpublikum hinausgekommen? Also wann war da klar, das ist, ich trete mal woanders auf?
Also ich habe so mit 13, 14 Jahren angefangen, habe mich dafür die Zauberei begeistert und dann fängt man halt klassisch an, ne, bei Geburtstagsfeiern im Bekanntenkreis aufzutreten und dann so zu meinem Studium habe ich gemerkt, ich muss vielleicht nicht irgendwo in der Bar jobben, ich kann auch mit meiner Zauberei auftreten. Und konnte mir seitdem immer mein Studium finanzieren und habe gemerkt, sozusagen ab meinem Bachelorstudium.
Also Kindergeburtstagen aufgetreten?
Ja,
oder
bei Firmenfeiern, Stadtfesten, Straßenfesten, genau.
Diese Mitgliedschaft im Magischen Zirkel, hat die auch irgendwas bewirkt? Also ist das wichtig, sich so zusammenzuschließen? Weil ich meine, Zauberer werden ja oder Zauberkünstler, Künstlerinnen werden ja erstmal nicht so richtig ernst genommen, oder? Also sind Unterhaltungskünstler werden auch ernst genommen, aber Sie wissen, was ich meine. Es wird immer so ein bisschen so.
Also ich glaube, das Tolle jetzt an dem Magischen Zirkel ist, ich glaube, es gibt auch in Deutschland wenige Künstlervereinigungen, die so gut aufgestellt sind. Also deutschlandweit, überall findet man diese Ortszirkel. Ich finde es toll, dass es dort diesen Austausch gibt und vor allem als junger Zauberkünstler die Möglichkeit, ich habe da auch meine Mentoren gefunden, ne, die einem dann helfen. Das ist für mich, jeder, der mit dem Zaubern beginnt, das ist eine große Welt, die sich da auftut und dann ist man froh, wenn es jemanden gibt, der sagt, lern erst mal das hier oder das hier.
Also lass nicht gleich irgendwie deinen Kollegen verschwinden, sondern erst mal Stoffhasen.
Genau, ja.
Also so ein bisschen, diese Tipps, die braucht man, ja. Was sind Sie für ein Typ auf der Bühne?
Also ich möchte mit dem Publikum Spaß haben. Also meine Vorstellungen oder meine Shows sind in der Regel sehr lustig, interaktiv und regen auch, glaube ich, zum Nachdenken an. Also ich versuche die Zauberei auch immer wieder mit gesellschaftlichen Themen zu verbinden oder ja unterschiedlichen Themen, die mich begeistern, wo sich vielleicht die Zauberei anbietet als als Reflexionsangebot oder weiterzudenken.
Was Sie gerade gesagt haben mit den Ideen zum Beispiel, das ist sowas, oder? Dass Sie also da noch so eine andere Ebene reinziehen. Also jetzt nicht nur das, was wir glauben zu sehen, also Hasen oder Tücher oder Ringe, die sich durchdringen, sondern sie machen da noch eine andere Ebene auf?
Ganz genau, ja.
Die Zauberei steht für Vielfalt, habe ich bei Ihnen irgendwo gelesen. Was meinen Sie damit?
Also wie gesagt, ich rede da immer gerne von der Magie der Vielfalt.
Ja.
Also dass Vielfalt uns ja auch immer wieder überraschen kann. Also die Zauberei erinnert uns ja daran, dass wir unserer Wahrnehmung nicht immer trauen können. Und so ist es ja auch, wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun haben, müssen wir uns auch unsere Wahrnehmung manchmal hinterfragen. Manchmal sehen wir Dinge, die sind gar nicht da. Manchmal sehen wir etwas, das gar nicht da ist. Und manchmal sehen wir Dinge, die uns besonders ins Auge springen. Und die Zauberei oder die Magie der Vielfalt ist für mich, wir müssen uns lernen, wie können wir uns überraschen lassen von anderen Menschen, weil so öffnen wir uns, so können wir uns vielleicht auch besser kennenlernen und auch so einen Prozess des gegenseitigen Lernens starten.
Also wir merken schon, dass also Zauberei ist auf der einen Seite Spaß, haben Sie ja gesagt, auf der anderen Seite, aber immer auch mit so einer anderen Ebene und mit so einer, für Sie ist Zauberei eigentlich ein bisschen so ein Vehikel, um auch andere Dinge zu diskutieren. Also diskutieren klingt jetzt wieder so ernsthaft, aber sowas kommt dann tatsächlich im Publikum an?
Ja, also ich glaube, Vehikel ist ein schönes Wort. Ich verwende gerne die Zauberei als ein Angebot, ne, über gewisse Themen vielleicht auch nachzudenken, Spaß zu haben gemeinsam, aber sich auch die Frage zu stellen, ne, was passiert, wenn wir uns überraschen lassen, ne? Wenn wir miteinander staunen.
Und vielleicht gerade über das Staunen und das Spaß haben gemeinsam, dass man da auch dann tatsächlich irgendwie was Gemeinsames entwickelt. Tobias Grünfelder hat mich ja jetzt hier schon vor Ihren Ohren überzeugt als Zauberkünstler, erforscht aber auch zum Thema Interkulturalität. Ich hatte vor der Musik gesagt, dass ich in Ihrem Lebenslauf festgestellt habe, schon Ihre Kindheit sei von Vielfalt geprägt. Also Sie sind nicht in einer klassischen Kleinfamilie aufgewachsen oder die hat sich nicht nur umgeben, Sie sind 1993 geboren. Erzählen Sie mal, wie sind Sie aufgewachsen?
Also mein Vater kommt aus Südtirol, also ich scherze immer gerne, ein Möchtegern-Italiener.
Möchtegern-Italiener, das ist auch gemein.
Genau, und meine Mutter aus dem Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen, und dazwischen auf der Höhe Augsburg haben sie sich kennengelernt und niedergelassen. Und ich bin groß geworden sozusagen direkt neben oder inmitten einer großen Behinderteneinrichtung. Das ist das Dominikus-Ding-Eisenwert.
Weil Ihre Eltern da gearbeitet
haben? Ganz genau, meine Eltern arbeiten da beide. Und ist auch eine der größten Behinderteneinrichtungen Süddeutschlands. Und über, wo ich aufgewachsen bin, Ursberg, da sind ja über 2000 Menschen mit Behinderung stationiert. Es war ein besonderes Umfeld. Bin da zur Grundschule gegangen und zum Gymnasium.
Warum war das ein besonderes Umfeld? Was macht das aus für ein Kind? Also oder für Sie? Was hat es für Sie bedeutet?
Ich glaube, es nimmt natürlich auch Berührungsängste. Ne? Für mich war es normal, man geht zum Bäcker oder ne, fährt mit dem Fahrrad zur Schule, dass dort auch Menschen ja, mit Behinderung unterwegs sind und auch ihr alltägliches Leben leben. Und das war dementsprechend dann einfach, ja, für mich auch Alltag gehört dazu. Ja.
Also was andere vielleicht als besonders und da gucke ich hin, jemand ist nicht so wie ich, das war für Sie Alltag und Sie haben eben nicht mehr hingeguckt.
Ja.
Aber bedeutet es auch vielleicht besonders für Rücksicht nehmen?
Ja, Rücksicht nehmen. Und das muss ich sagen, das hat uns auch in der Schule, wir hatten immer wieder auch Veranstaltungen mit der ganzen Einrichtung zusammen, dass man, also man belehrt, ja, ich glaube, man verliert die Berührungsängste, man schafft aber auch ein Bewusstsein, ne, dass die Welt ne, vielfältig ist. Und das, ja, fand ich bemerkenswert, weil, wie gesagt, ich bin direkt dort groß geworden, aber auch viele Freunde und Freundinnen, die kamen dann jeden Tag mit dem Bus dorthin und waren dann auch dort. Und ich glaube, das hat jeden wahrscheinlich ein bisschen geprägt in seinem Leben.
So in die Heilerziehung oder so wollten Sie jetzt aber nicht. Also es hat sich beruflich jetzt nicht bei Ihnen...
Nein, also ich habe immer wieder mal auch in den Sommerferien dort gearbeitet oder gejobbt. Aber bei mir war es nicht so, ja, dass ich in dem Bereich Tätigkeiten... Ich zauber immer gerne noch ne, für das Dominikus-Ringeisen-Werk bei verschiedenen Veranstaltungen. Aber lustigerweise meine Schwester, die ist in dem Bereich tätig geworden.
Musik machen, das war ein wichtiges Thema für Sie. Sie haben Akkordeon gespielt.
Genau, ja. Ja, wie gesagt, ein Teil meiner Familie kommt aus Südtirol in der Nähe von Brixen und Bozen. Und immer wenn ich bei Oma war und dann macht man den Fernseher an, dann sieht man immer eine Akkordeonspieler im Musikantenstadel. Und ja, dann wollte ich unbedingt mit 5 Jahren anfangen, Akkordeon zu spielen. Und ich glaube, es hat mir dann auch geholfen mit der Zauberkunst, weil ich dann viel schneller...
Ist nicht schlecht für die Finger,
ja,
ne?
Ja, sehr gut für die Fingerübung und dementsprechend, glaube ich, hat sich das auch gelohnt.
Ich habe noch gelesen, dass die Fußballmannschaft eine wichtige Erfahrung für Sie war. Leben, also im Nachhinein wahrscheinlich interpretiert. Was war da die wichtige Erfahrung?
Ja, im Nachhinein. Ich glaube, dass ich vor allem ja Teamgeist und auch Zusammenarbeit nicht in der Schule gelernt habe, sondern im Fußballverein, im Teamsport. Wir haben damals ja unter anderem in der Bayernliga gespielt und
also schon ganz gut aufgestiegen.
Ja, wir haben sehr hoch gespielt. Wir waren auch jedes Wochenende immer überall in Deutschland teilweise unterwegs für Fußballspiele. Aber ich habe dort sehr viel gelernt über, wie man ja miteinander gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Und da bin ich auch immer noch ein bisschen manchmal der Schule sozusagen böse, dass es unser Schulsystem schafft oder oft nicht schafft, uns das zu vermitteln.
Das habe ich überhaupt gedacht. Also wir reden über Zauberei, wir reden über das Aufwachsen jetzt auf diesem großen Campus. Wir haben darüber geredet, Musik, wir haben über Fußball, aber über Schule noch kein Wort irgendwie. Schule war nicht so prägend in der Kindheit und Jugend.
Doch, also natürlich.
Aber eher von der negativen Seite?
Nein, oder? Nicht von der negativen.
Habe ich falsch rausgehört.
Nein,
okay.
Ich hatte ja auch viel Spaß in der Schule. War dort auch immer in verschiedenen Theatergruppen aktiv. Nein, die Schulzeit war natürlich auch prägend. Aber
jetzt haben Sie wieder die Theatergruppen genannt. Also so Mathe, Deutsch, Physik, genau. Chemie oder so. Das ist nicht so der Das war nicht so das Wichtigste, sondern die anderen Aktivitäten nebenbei.
Das, ja. Ich hatte auch Spaß an Physik und anderen Naturwissenschaftlichen. Ich hatte, glaube ich, für mich persönlich nie Probleme in der Schule. Da ist viel sozusagen nebenher passiert oder ich habe das einfach hingezaubert. So scherzen noch immer meine alten Freunde. Ne? Da ist dann schnell hier, zack, der Spickzettel verschwunden. Oder.
Haben Sie das wirklich gemacht, jetzt ernsthaft?
Nein, natürlich nicht.
Achso, ich meine, aber hätten Sie das gekonnt?
Also das wäre möglich gewesen, ja.
Und gab es da so ein Ethos bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, nein, meine Lehrerinnen, die führe ich so nicht hinter?
Nein, ich glaube, ich hatte es damals noch nicht, ich hatte es nicht nötig. Ich glaube, ich war immer gut vorbereitet in der Regel. Aber ich glaube, deswegen habe ich jetzt die Theatergruppe erwähnt, ich war immer auf der Suche nach, wo sind Räume der Energie, wo entsteht etwas. Mhm. Und das finde ich spannend und deswegen, glaube ich, hat mich jetzt die Theatergruppe oder sowas geprägt, weil da war für mich immer manchmal mehr Energie wie in einem Mathematikunterricht.
Das ist ja ganz interessant, wenn Sie sagen, ich bin meiner Schule eigentlich noch ein bisschen böse da, also dass die eben diese Energie oder diese energetischen Räume offenbar in anderen Fächern nicht so haben aufbauen können. Sie sind ja noch so jung und häufig auch in der Gegend wohl. Nehmen Sie doch nochmal Kontakt auf oder sind Sie nicht als ja. Zauberer beispielsweise, also so können Sie nicht gerade mit Ihrer Schule auch kommunizieren und dann nochmal andere Vorschläge machen? Haben Sie sowas schon mal gemacht?
Ja, also ich mache immer wieder auch Schulprojekte, aber jetzt nicht falsch verstehen, ich bin meiner Schule da nicht böse. Ich bin da eher, glaube ich, dem Bildungssystem ein bisschen, nehme ich das manchmal übel, dass man es nicht schafft, wie gesagt, dieses Thema Teamgeist, Zusammenhalt in Projekt bezogen, das zu fördern. Also, dass man auch nicht nur immer Einzelleistungen beurteilt. Das war, glaube ich, meine Kritik. Mhm. Mit meiner Schule bin ich im guten Kontakt, bin auch immer gerne mal wieder vor Ort. Sei es für einen Zauberauftritt oder auch für Alumni, den jungen Schülern und Schülerinnen die Idee zu geben, was kann man vielleicht nach der Schule studieren oder machen.
Denn man denkt ja jetzt, Schauspiel wird er wahrscheinlich studiert haben bei dieser Bühnenpräsenz. Das stimmt aber nicht. Tobias Grünfelder ist in einen ganz anderen Bereich gegangen. Nach dem, was uns Tobias Grünfelder ja über seine Interessen in Kindheit und Jugend erzählt hat und über den Ehrgeiz in Musik und Theater, da habe ich natürlich gedacht und viele von Ihnen zu Hause wahrscheinlich auch, na, der hat na garantiert Schauspieler oder Musik studiert. Das stimmt aber nicht. Sie haben die Fächer Philosophie und vor allem Ökonomie studiert. Warum?
Das ist eine gute Frage. Warum? Ich hatte immer großes Interesse an, glaube ich, gesellschaftlichen Fragestellungen und habe jetzt eben über meinen Bachelor, Master, das Klassische nennt man das manchmal PPE, also Philosophy, Politics and Economics studiert. Und man sieht es, glaube ich, heute immer mehr. Ne? Wir brauchen nicht mehr diese disziplinären Silos, wir brauchen das interdisziplinäre, ne? Holistische Ansätze. Und dementsprechend war das für mich damals eine sehr, sehr spannende Kommunikation, Philosophie und Ökonomie. Und auch der Studiengang und auch der Leute, die Leute.
Wo haben Sie studiert und was?
Meinen Bachelor habe ich in der Universität Bayreuth gemacht. Dieses Programm war damals in Deutschland einzigartig und auch eins der ersten Programme in dieser Art. Und das zieht natürlich dann auch spannende andere Menschen an und dementsprechend bin ich sehr dankbar für diesen Bachelorstudiengang.
Das heißt, Ihr Interesse war damals gleich so über den Tellerrand zu gucken, aber die politischen oder gesellschaftlichen, ökonomischen Zwänge und auch Regeln haben Sie interessiert, oder wie?
Ja, das hat mich interessiert, das auch zu hinterfragen, ne, diese Möglichkeit zu bekommen, das zu diskutieren in einem Rahmen von einem Studium.
Hatten Sie ein Ziel, also irgendeine berufliche Vision oder eher so ein übergeordnetes Ziel, mit dem Sie da rausgehen wollten?
Also ich beneide immer die Menschen, die so ein klares Ziel haben. Ne? Ich möchte hier gerne das werden und so weiter. Ich glaube, das war ich nie. Ich habe mich immer auf das verlassen, auf was ich gerade Spaß habe, was ich mache. Und ist auch heute noch so. Und für mich haben sich immer wieder sozusagen neue Synergien ergeben durch das, was ich tue. Aber wie gesagt, ich beneide oft die Menschen, die genau wissen, ich mache das aus dem Grund. Aber da gehöre ich, glaube ich, nicht dazu.
Sie lassen sich so ein bisschen treiben.
Genau,
Sind Sie davon Ihren Eltern unterstützt worden? Weil wenn man so anfängt, irgendwie so dies auszuprobieren, das auszuprobieren, ich meine jetzt Ökonomie, dann mögen die vielleicht gedacht haben, oh gut, das ist was mit Hand und Fuß oder ist das überhaupt gar kein Thema in Ihrer Familie gewesen?
Ja, ich scherze manchmal. Ne? Eine klassische Frage, die man als Zauberkünstler bekommt, ist, warum hast du mit der Zauberei angefangen? Ich scherze manchmal, meine Eltern haben mich gezwungen. Nein, also meine Eltern haben mich immer unterstützt. Ich glaube, die hatten auch immer ein Interesse an diesen Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und man braucht dann manchmal auch das Vertrauen in die Zukunft.
Wann kamen denn so die internationalen Verbindungen hinzu, das Interesse an inter- bzw. Transkulturellen Verbindungen?
Also ja, wie gesagt, ich habe über meinen Bachelor und Master sehr interdisziplinär studiert, auch mit verschiedenen Auslandssemestern in Südkorea, Italien oder auch England und so weiter. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan, in diesem Bereich weiterzumachen, zu promovieren. Und ja, da kam dann das Thema der transkulturellen Führung und des transkulturellen Lernen. Also wie gehen wir Menschen oder auch Organisationen mit dem Thema kulturelle Vielfalt um? Wie können wir das denken? Und damit beschäftige ich mich jetzt eben ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand. Und ja, das ist ein aktuelles Thema für mich und ich bin, ja, man sieht es ja heute mit den verschiedenen Krisen dieser Welt, dass wir ja nicht weniger Kooperation brauchen, ja, wir brauchen mehr Kooperation. Und dementsprechend macht es für mich sehr Spaß, in dem Bereich auch tätig zu sein.
Was heißt denn eigentlich genau transkulturelle Führung? Was meint Führung in dem Zusammenhang?
Also es gibt ja ganz viele verschiedene Begriffe, ne? Interkulturalität, Multikulturalität und so weiter. Ja, für uns und sozusagen unsere Forschung da an der Zeppelin-Universität, unter anderem mit meinem mit Professor Josef Wieland und Professor Julika Baumann-Montesinos, wir verstehen, es geht uns darum, was versteht man unter dem Begriff. Und Transkulturalität für uns betont das Prozesshafte, dass wir über das Bestehende hinausgehen können. Interkulturalität oder auch Multikulturalität haben oft sozusagen kulturelle Unterschiede in den Mittelpunkt gestellt oder fokussiert. Dadurch reproduzieren wir teilweise auch künstlich immer wieder Unterschiede. Und Transkulturalität betont für uns eben, dass das Relationale, dass Kulturen immer miteinander existieren und nicht nebeneinander.
Also das, Sie vergleichen anders als jetzt in der, wenn man sagt, mal multikultureller Ansatz, sagt man also 10 verschiedene Kulturen und man sucht irgendwie, wie können die miteinander irgendwas machen. Und Sie gehen gleich ganz anders ran, sondern es wird gleich irgendwie zur Zusammenarbeit aufgerufen und gar nicht erst geguckt, was unterscheidet uns, was macht den Einzelnen aus.
Ja, ganz genau. Es geht in die Richtung, dass wir sagen, irgendwie existieren wir immer schon in einem, ja, in den Relationen. Auch wir Menschen, ne? Wir sind relationale Wesen. Und auch Kulturen sind immer schon miteinander irgendwie verbunden. Und wir wollen uns mit dem transkulturellen Ansatz darauf konzentrieren, wie können neue Gemeinsamkeiten entstehen. Also etwas Neues, das über das Bestehende hinausgeht, ohne dass wir jetzt unsere kulturellen Unterschiede irgendwie überwinden müssen. Oder
das klingt für mich sehr, sehr schwammig.
Ja.
Und irgendwie nicht wirklich greifbar. Sagen Sie mal an was, also weil Sie ja zum Beispiel, Sie haben gesagt, Sie waren in Südafrika, Sie waren in Kenia, Sie haben verschiedenste, oder Südkorea, Sie haben verschiedenste Auslandssemester auch gemacht. Was sind das zum Beispiel für Praktika oder was sind das genau für Projekte, die das ein bisschen verdeutlichen würden?
Ich glaube, ein Beispiel, was ich immer manchmal gerne gebe, ist, ich habe es selber bei mir gemerkt, man denkt ja oft, es gibt Themen, die sind global oder universell. Und ich habe auch oft gedacht, ja, Zauberei ist global, universell, egal wo ich hingehe, alle werden begeistert sein oder werden Spaß dran haben. Und ich hatte eben vor ein paar Jahren mal einen Auftritt in Kenia, Nairobi und wurde eingeladen, eine Zaubershow zu machen in einem Slum außerhalb von Nairobi. War natürlich aufgeregt, um zu sehen, in welchen, ne, was sind da die Umstände, unter denen ich da auftreten kann. Und da habe ich gemerkt, nach den ersten 3-4 Minuten, die Kinder und Jugendliche, die hatten überhaupt keinen Spaß. Also ich habe in die Gesichter geschaut und habe gesehen, hey, ja, die haben vielleicht sogar Angst. Ja, vor dem, was da passiert. Ist natürlich auch ein anderes Umfeld, ne, wo es auch die Magie auch manchmal für andere Zwecke, ne, verwendet wird. Und dort habe ich dann gemerkt, ich muss nochmal eine gemeinsame Basis schaffen und habe dann sozusagen einen Stein vom Boden genommen und habe denen erklärt, wie man sozusagen einen Stein in der Hand verschwinden lassen kann, also wie diese optische Illusion entsteht. Und dann hat es bei denen einen Klick gemacht. Ah, ne, wir.
Das ist kein Magier Sinne, wie es vielleicht böse Magie gibt oder so.
Ja, oder er hat keine übernatürlichen, ne, Kräfte.
Sondern es sind, es ist wie eine Art Akrobatik oder so.
Genau, es ist eine Unterhaltungsform. Und danach konnte das Publikum Spaß haben an der Show, ne, und das genießen. Und mich erinnert das eben daran, dass ich glaube. Wir denken oft immer, gewisse Dinge sind universell oder global, aber eigentlich ist immer alles relational und kontextspezifisch. Und wir müssen immer wieder auf einen Kontext bezogen versuchen, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.
Also wir müssen erstmal eine Basis, um in Kommunikation zu treten, muss eine Basis geschaffen werden. Und das sind auch dann so die Praktika oder die Sie in der Uni machen, sind das Projekte, die dann sich auch durch Ihre Universität und durch Ihre Forschung ziehen?
In meiner Forschung an der Zeppelin-Universität und unserer Forschungsgruppe beschäftigen wir uns einmal mit konzeptionellen Fragen. Ne? Was bedeutet transkulturelle Führung? Also für uns ist es eben, es geht darüber hinaus, es ist die Bereitschaft und Fähigkeit, Gemeinsamkeiten zu entwickeln in einem konkreten Kontext. Und dann gibt es natürlich verschiedene Praktiken, ne, für Organisationen. Wie kann ich meine Gemeinsamkeiten identifizieren? Was können neue Gemeinsamkeiten sein? Also es kann ganz konkret ein internationales Team, das zusammenarbeitet, muss vielleicht ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln. Was bedeutet es, wenn wir zusammen eine Pause machen? Ne? Das ist manchmal auch in unterschiedlichen Kontexten ganz anders, ne, eine Pause zu machen. Und das sind ganz konkrete Erfahrungen, um das geht es uns. Wir entstehen.
Weil ich habe nämlich jetzt gerade gedacht, das klingt irgendwie so, als ob quasi alle aufeinander achten wollten auch. Mhm. Das wäre ja auch so eine Basis. Man will es überhaupt. Tatsächlich scheint in internationalen Zusammenhängen ja oft eine sehr, sehr, sehr komplizierte Diplomatie vonnöten zu sein, damit keiner das Gesicht verliert, damit klitzekleine Kompromisse erzielt werden können. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und niemand ist da spielerisch neugierig aufeinander. Jedenfalls hat man häufig den Eindruck, dass das Ihr Anspruch und die Wirklichkeit sehr auseinanderklaffen. Ist das nicht auch oft die tatsächlichen Erfahrungen oder das, was Sie in der Zeitung lesen, sehr, sehr frustrierend? Oder treibt Sie das erst recht
an? Ja, es ist frustrierend, aber es treibt mich auch an. Also ich glaube, dass wir dieses Thema kulturelle Zusammenarbeit neu denken können und auch müssen. Wie gesagt, ich glaube, es geht wirklich darum, das Ziel ist nicht, dass wir Unterschiede überwinden müssen oder versöhnen. Das ist ja auch oft eine Illusion. Wir müssen uns dann nicht alle auf der Welt lieb haben, aber wir müssen lernen, miteinander zu kooperieren. Und ich glaube, der Fokus auf Gemeinsamkeiten kann uns dabei helfen, nicht im Sinne, ne, Gemeinsamkeiten sind keine Ähnlichkeiten. Also wir müssen nicht danach streben, gleich zu werden oder Homogenisierung. Aber es geht darum, wie können wir gemeinsame Bedeutung, ne, gemeinsames Verständnis für konkrete Handlungen schaffen. Und das ist ein Prozess, den müssen wir immer wieder starten. Und das merke ich jetzt bei vielen aktuellen Debatten. Wir lassen uns teilweise gar nicht mehr auf diese Prozesse ein. Also auch erstmal mit der eigenen Haltung oder der eigenen Beurteilung erstmal zu warten, dass sich Prozesse entfalten können. Und das gucken wir uns an, ne, wie das bei Organisationen, wie man das denken kann. Und ich glaube, es ist eine große Herausforderung auch für Führungskräfte. Ne? Also internationale Teams nicht nur, ne, auf die kulturellen Unterschiede zu achten, sondern zu gucken, was ist der nächste gemeinsame Schritt, den wir machen können? Und diese Prozesse zu initiieren.
Ich habe am Anfang unseres Gespräches mit Tobias Grünfelder schon davon gesprochen, dass Zauberkunst und interkulturelle Arbeit zusammenpassen. Und wir hatten ja auch schon so ein paar Beispiele jetzt gehört von Ihnen, Herr Grünfelder, dass nicht das eine Hobby und das andere Job ist. Ganz konkret bringen Sie auch zum Beispiel mit Zauberkunst Deutsch bei. Erzählen Sie mal von den Touren fürs Goethe-Institut. Was machen Sie da?
Ah, genau, das ist ein Projekt, was ich jetzt seit einigen Jahren zusammen mit dem Goethe-Institut oder auch der Deutschen Botschaft entwickelt habe. Wo ich auf der ganzen Welt unterwegs bin und in verschiedenen Zaubershows, aber auch Zauberworkshops die deutsche Sprache vermittle. Mhm. Und das sehr spielerisch, eben mit der Magie. Zum Beispiel in meiner Zaubershow, da arbeite ich dann auch mit ganz großen Vokabelkarten. Also ich passe das auch immer an das Sprachniveau an. Und es soll ein besonderes Erlebnis sein für die Kinder und Jugendlichen. Es geht darum, die zu motivieren, ne, dass die Spaß haben am Deutschunterricht, auch Werbung zu machen natürlich für die deutsche Sprache. Und für mich sind es natürlich immer wieder schöne Möglichkeiten, ja, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Und die Zauberei ist eben, wie gesagt, das Vehikel, dass wir da zusammen dann ein bisschen Deutsch lernen.
Sie haben mir noch was mitgebracht, nämlich unsere bunte Welt. Ist das auch so ein Material, was Sie benutzen?
Genau, ich habe ein Zaubermalbuch zusammen mit einer Illustratorin entwickelt. Das ist sozusagen ein magisches Malbuch, wo, wenn alles gut funktioniert, Farbe erscheinen kann. Und das verwende ich zum Beispiel, das ist eine ganze Geschichte über unsere bunte Welt. Da gehen wir durch verschiedene Themen durch, also Thema die Vielfalt der Tiere, die Vielfalt der Menschen. Und da kann man natürlich dann gut Vokabeln, ne, mit den Schülern und Schülerinnen lernen. Dazu gibt es dann Arbeitsblätter, ne, da kann man dann auch nach meiner Show oder nach meinem Workshop können die Lehrkräfte damit noch weiterarbeiten.
Auch weiter zaubern?
Genau, auch weiter zaubern, ja.
Genau. Zeigen Sie mal ein bisschen, wenn Sie aufschlagen.
Was ja, genau. Also hier, ich kann es ja Ihnen mal kurz zeigen. Ne? In diesem Malbuch ist natürlich wie jedes Malbuch alles ne, noch in Schwarz und Weiß. Ne?
Weil ich muss es ja anmalen.
Ja, genau, weil man muss es ja anmalen. Und als Zauberkünstler bedient man sich dann aber natürlich der Magie. Alles noch in Schwarz und Weiß und dann mit ein bisschen Zauberei. Ich nehme mal
Farben. Du schnippst und die Hand geht so in den eindeutig zauberischen, magischen Bewegungen über das Buch.
Und dann siehe da.
Plötzlich ist es bunt.
Genau, es sind die Farben.
Krickelkrackelbunt.
Ja, jetzt sind die Krillekralle, ne, sagen die Kinder immer gerne. Ne. Es sind hier die Farbenmaschinen, aber alles durcheinander. Also müssen wir es noch einmal machen. Und dann habe ich zum Beispiel den Zauberspruch. Ne. So. Farben. 1, 2, 3. Heute gibt es Zauberei. Das ist schon mal auch eine gute
also
Übung.
1, 2, 3. Okay.
Genau, eine gute Übung zum Sprechen für die Kinder. Genau. Und dann siehe da, jetzt hat es funktioniert.
Ein ordentlich ausgemaltes
genau, Malbuch.
Malbuch ist erschienen hier. Also wieder so ein Trick, der einen irgendwie wirklich staunen macht und dann Staunen öffnet, haben wir ja auch schon gelernt. Also Sie sind für das Goethe-Institut, Sie sind auch für die Uni Vilnius sind Sie, geben Sie Seminare. Da kommt die Zauberei irgendwie veranschaulichend zum Einsatz. Funktioniert das eigentlich nur bei Kindern?
Nein, das ist das Schöne. Also Zauberei.
Also gut, ich bin auch überrascht.
Genau. Ich wollte gerade sagen.
Das beste Beispiel, das ist nicht.
Nein, das ist das Schöne. Zauberei begeistert, überrascht groß und klein und ist auch vielleicht eine Einladung, ne, zusammen als Familie Spaß zu haben. Ne? Das gibt es auch manchmal, nicht so oft. Dementsprechend ist es schön. Ne? Zauberei, alt, groß, klein, alle sind begeistert oder staunen.
Sie sind Mitglied der Abracademy.
Nee, Abracademy.
Abracademy, genau. Okay, bitte mal vorstellen, was ist das?
Also Abracademy kommt ursprünglich aus London. Das sind und die entwickeln letztendlich, im Englischen sagt man Learning and Developing Programs, also L&D. Also das sind so Lern- und Entwicklungsprogramme, Workshops für Unternehmen. Also letztendlich sind das so Weiterbildungsmaßnahmen, wo wir die Zauberei verwenden als Metapher, um verschiedene Themen mit Organisationen zu diskutieren. Also natürlich das Thema Wahrnehmung, welchen Einfluss hat Wahrnehmung auf unsere Kommunikation, also auf unsere Zusammenarbeit, aber auch auf das Thema Innovation, Kreativität oder auch, ja, wie arbeiten wir über kulturelle Grenzen hinweg. Und wir verwenden einmal die Zauberei als diese Metapher, um spielerisch auch ins Gespräch zu kommen. Es ist sehr interaktiv.
Was sind das für konkrete Projekte? Also wenn Sie mal eins erzählen.
Wir haben zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren viel mit internationalen Unternehmen zusammengearbeitet, wie Spotify oder Netflix, wo wir für internationale Teams eben diese Weiterbildungen anbieten oder auch mit dem Unternehmen zusammen entwickeln, ne, was sind die Bedürfnisse, aber auch natürlich hier im deutschen Raum, ne, mit großen Unternehmen wie Siemens, aber auch kleineren, ja, Familienunternehmen, wo wir diese Workshops anbieten. Und es ist, wie gesagt, interessant zu sehen, dass die oft sagen, wow, das war jetzt aber toll, das war spielerisch, aber wir haben uns unterhalten über wichtige Themen und wir verwenden eben die Zauberei einmal als Metapher, aber auch, man lernt vielleicht mal einen kleinen Zaubertrick, um dem Kollegen zu zeigen und dabei, ne, über aktuelle Probleme zu sprechen und wie könnten die vielleicht verschwinden.
Also man merkt so im Laufe der Stunde, ich weiß überhaupt nicht, wie man eigentlich bisher ein Leben ohne Zauberei geführt hat.
Genau.
Ich habe eben Vilnius erwähnt. Sie sind an der Uni Vilnius und geben da Seminare. Sie leben zum Teil in Vilnius, zum Teil in Deutschland, in Berlin, glaube ich, ne?
Weiß jetzt gar nicht. Süden Deutschlands, genau.
Im Süden Deutschlands. Wie kam die Verbindung nach Vilnius?
Ja, das ist die Magie der Liebe.
Also, da habe ich ein magisches Thema.
Genau. Meine, jetzt muss ich sagen, meine Frau, die ist gebürtig aus Litauen und aktuell bin ich ein bisschen flexibler. Dementsprechend haben wir uns in Vilnius, in Litauen.
Also diese, aber dann auch die internationalen Verbindungen, also da erproben Sie es auch tagtäglich irgendwie.
Genau, ja. Also ich freue mich, dass ich dort auch aktiv bin, Zaubershows mache, aber wie gesagt auch an der...
Funktionieren auch wieder ganz anders als hier? Oder
ja,
funktioniert es eigentlich immer gleich?
Es funktioniert... ähnlich, würde ich sagen, aber man merkt schon kulturelle Unterschiede. Ne? Manchmal muss man Leute sozusagen in Litauen ein bisschen mehr kitzeln, bis die Spaß haben oder es interaktiv wird. In anderen Kulturen ist es manchmal viel, ne? Manchmal geht das schneller. Also diese Unterschiede merkt man schon.
Unser Gast Tobias Grünfelder. Mit ihm zusammen haben wir eine ganze Menge gelernt, nämlich über magische Zirkel und so weiter und so fort. Und viele Tricks, einige auch hier direkt erlebt. Trainieren Sie täglich? Müssen Sie täglich trainieren?
Also eine gute Frage. Also ich trainiere nicht täglich, aber ich habe immer ein Kartenspiel dabei oder verschiedene Zauberrequisiten, damit man immer mal wieder was ausprobieren kann. Aber es gibt natürlich Phasen, wenn jetzt wichtige große Auftritte anstehen, dass man sich da vorbereitet drauf.
Also nicht nur irgendwie beim Warten auf den Bus irgendwie ein bisschen so vor sich hin zaubern. Wie ernsthaft das Ganze ist, das haben wir ja auch die ganze Zeit diskutiert. Sie haben tatsächlich auch in Südkorea nicht nur studiert oder nicht nur ein praktisches Semester gemacht, was die Uni angeht, sondern Sie waren da auch auf einer Hochschule. In Südkorea gibt es eine Hochschule für Zauberkünste.
Ja, ganz genau. Ich war da selber, als ich davon gelesen oder gehört habe, auch durch den magischen Zirkel, erstmal überrascht und habe dann gleich rausgesucht, wo ist das? Also es gibt, wie gesagt, eine Hochschule für Magie in Busan. Das ist ganz im Süden.
Und was lernt man da?
Letztendlich ist das ein Studium, es geht so über 2-3 Jahre. Man lernt die ganzen Grundgriffe der Zauberkunst in verschiedenen Sparten, also sei es über Manipulation, also Zauberei nur mit Fingerfertigkeit, aber auch Kartenkunst. Man lernt das alles und lernt dann, wie man eine Show oder einen Act von, sagen wir mal, so 10 bis 15 Minuten von Anfang bis Ende durchdenkt. Und die Absolventen dieser Hochschule sind internationale Zauberstars geworden oder viele
also
davon.
Kann man auch sagen, dass also auf jeden Fall Südkorea die Zauberei sehr ernst nimmt. Also auch erkannt hat, das, was Sie eigentlich auch so sagen, dass Staunen so ein wichtiger Punkt ist für Menschen. Also dass das auch anders, jetzt nicht nur um die Leute zu überwältigen, sondern auch zum Denken zu bringen. Hat das auch irgendwie den Hintergrund?
Ja, also ich bin davon überzeugt, Staunen macht die Menschen besser. Es gibt Studien aus Amerika, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die sich immer wieder überraschen lassen, kooperativer sind, hilfsbereiter, sozialer.
Tatsächlich.
Ja, und ich glaube, die Erklärung ist ganz einfach. Also Leute, die sich überraschen lassen, nehmen sich manchmal gar nicht so wichtig, ne, oder nehmen sich nicht als Mittelpunkt der Welt wahr und lassen sozusagen das Außen auf sich wirken. Und auch für Goethe, ne, war das Höchste das Staunen. Und für Aristoteles war Staunen der Beginn von jeder Weisheit. Also wenn man sich immer wieder überraschen lässt, ne, dann glaube ich, kann viel passieren.
Das nehmen wir jetzt mal mit in den Tag und nicht nur in diesen. Das Staunen macht uns zu besseren Menschen, hilfsbereiter, kooperativer. Tobias Grünfelder hat uns das hier jetzt vielleicht auch spüren lassen. Dankeschön dafür.
Vielen Dank.
Auch bekannt als Campo Verde, hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur gewesen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.